Ich glaube, wir dürfen uns da nicht dieser Illusion irgendwie verfallen, dass es eine KI gibt, die uns nicht zufriedenstellen möchte. Also das trifft, glaube ich, auf alle zu. Also alle KIs, die wir aktuell nutzen, weil das ist ja auch irgendwie das Modell dahinter, dass sie darauf basiert, welche Wahrscheinlichkeit es hat, dass wir diese Art von Antwort uns erwarten würden.
Ist die KI angenehm oder ein Risiko? Sorgt sie für Produktivität oder Jobverlust? Und vor allem, ist sie vertrauenswürdig oder doch zweifelhaft? Das sind Fragen, die stellen sich die wenigsten. Und die künstliche Intelligenz entwickelt sich aber rasant weiter. Und da ist eben das Problem, dass man oftmals hofft und wartet und einfach die Dinge verwendet, aber selten dafür die Verantwortung dann übernimmt. Und genau das möchte Thomas Seiger verändern. Er hat unter anderem einen Podcast und ist Community Builder und Initiator von den KIN-Events, wo er versucht, Aufklärungsarbeit zu betreiben und zugleich ein Verantwortungsbewusstsein bei den Menschen auszulösen. Denn anstatt Entscheidungen zu übertragen, appelliert Thomas auf das Konzept von Human in the Lead. Dafür benötigt es Selbstreflexion, kritisches Hinterfragen sowie eigenständiges Denken, denn egal was geschieht, wir Menschen müssen bei den Dingen in Verantwortung treten, die wir auch selbst verantworten können. Und das ist eben der große Appell in dem Gespräch. Und wir sprechen eben über kritisches Denken, Datenschutz, politische Systeme auch und vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Thomas Seiger.
Was beschäftigt dich gerade, Thomas?
Also momentan geht es für mich vor allem darum, das Thema KI in ganz Tirol greifbar zu machen. Das ist jetzt ein bisschen groß gesetzt, aber das ist etwas, was mich durchaus sehr beschäftigt, vor allem wenn ich jetzt irgendwie auch außerhalb der Bubble unterwegs bin und dann andererseits dann wieder mitkriege, was gerade so in den Nachrichten passiert. Es ist das, was mich, glaube ich, auch am meisten antreibt. Dadurch, dass ich auch sehr viel mit den ganzen Themen beschäftigt bin, sehe ich das dann umso mehr, wenn ich dann unterwegs bin.
Treibt dich das an?
Wenn es niemand macht, ja, dann, wenn sich niemand damit auseinandersetzt, dann ist es eher sowas, wo man dann eher, wie soll ich sagen, wenn wir das nicht selbst in die Hand nehmen, das Thema Daten, Datenschutz, Datensouveränität, dann übernehmen das andere. Und das ist dann nicht unbedingt das Bessere. Und man sieht es jetzt auch bei diesen ganzen kostenfreien Lösungen, die man im Internet kriegt, angefangen von Social Media, jetzt hin auch zu diesen OpenAI-Chat-Geschichten, dass das Thema Datenschutz wirklich die wenigsten proaktiv angreifen. Und die Leute, die denken, okay, ist ja gratis und ich kann das einfach für mich nutzen. Ganz egal, was ich da jetzt reinkopiere. Und das ist ja nicht der Fall. Und ich mache jetzt auch gerade einen Wi-Fi-Kurs, den ich hier als Trainer begleite. Und da geht es auch genau um das Thema EU, AI Act und solche Dinge. Und da ist sehr viel Handlungsbedarf momentan da. Und nur wenige wissen wirklich, worum es da eigentlich geht und was da auch im Spiel steht.
Das heißt, im Grunde treibt dich an, andere darüber informieren und andere Menschen darüber aufzuklären, was die Risiken derzeit sind im Bereich der KI.
Ja, es geht sehr viel um Aufklärungsarbeit, das ist richtig. Ja. Sehr viel darum, sich bewusst zu werden, was wir hier eigentlich benutzen. Ja, es fühlt sich mir an wie ein Freund. Ist ein Chat-Buddy, aber ist in Wirklichkeit eine Firma, die die Daten sehr bereitwillig aufnimmt und nutzt für die eigenen Ziele bis hin zu Werbeanschaltungen.
Du hast gesagt, irgendjemand muss ja dann etwas machen. Irgendjemand muss ja Menschen aufklären. Aber warum bist du es? Also ich glaube, dass ja der Gedanke bei vielen Menschen da ist. Aber warum bist du einer der wenigen, der in dem Bereich aktiv wird?
Ich weiß nicht, also es gibt sehr viele, die das mittlerweile machen. Aber im Grunde ist es auch etwas, wo jeder sich selbst in die Verantwortung nehmen darf. Und ich spüre einfach sehr schnell, wenn ich irgendwo eine Möglichkeit habe, etwas zu bewirken und das irgendwo in meiner Kompetenz auch liegt, aktiv zu werden in solchen Dingen. Ich meine, es hat ja im Grunde bei uns angefangen im KIN in einem einfachen Stammtischtreffen, wo wir uns zu viert ausgetauscht haben Anfang November. Und das Ganze ist ziemlich stark gewachsen seither. Wir haben Wartelisten zwischendurch schon gehabt, bis zu 80 Leute, die sich dann auch bei diesen Treffen dann um 8 Uhr morgens ausgetauscht haben. und sehr viel Verunsicherung natürlich auch. Ja, also das ist etwas auf uns reingebrochen, was sehr dynamisch ist, wo sehr, sehr viel sich ändert, jede Woche. Also man kommt echt kaum mit. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man selber das irgendwie noch erfassen kann und noch irgendwie das Gefühl hat zumindest, zu verstehen, worum es da eigentlich geht und was da eigentlich passiert, dann ist es ganz wichtig, dass man sich selbst, denke ich, auch in die Verantwortung nimmt, jetzt in der Gesellschaft, und auch andere dazu informiert, die davon betroffen sind. Und ja, wenn es auch nur im unmittelbaren Umfeld ist, ja, muss jetzt ja nicht in dem Maße sein, wie bei Kindern das Ganze passiert, sondern es reicht auch schon, wenn man es in der Familie bespricht. Und Thema Deepfake und solche Dinge auch, ja. Also da ist sehr schnell etwas, was ins Auge laufen kann. Das heißt jetzt das ganze Thema mit Scam-E-Mails, wo wirklich Datenmissbrauch passiert, wo Exploits passieren, wo große finanzielle Schaden angerichtet werden kann und solche Dinge da. Ja, das ist sehr viel Risiko und sehr viel Schaden, das angerichtet werden kann, wenn Information nicht weitergeleitet wird, wenn Personen im nahen Umfeld nicht wissen, was die KI mittlerweile alles kann, und einfach leichtgläubig die Dinge einfach so nehmen, wie sie kommen, und dann in solche Fallen tappen.
Welche Verunsicherungen hörst du am meisten bei den Menschen?
Im Beruflichen vor allem. Also das ist ja auch das, was der Markus Kirchmeier auch immer wieder jetzt versucht, bewusst zu machen bei den Leuten, dass wir hier in eine Falle im Grunde auch irgendwo tappen, was diese Automatisierungen betrifft, was sowohl eine Chance, aber auch als ein Fluch gesehen werden kann, wenn Dinge nicht mehr von Menschen gemacht werden müssen. Bei größeren Firmen führt es natürlich auch irgendwann dazu, naja, also wenn ich da jetzt nicht unbedingt einen Menschen dafür einstellen muss, dann spare ich mir ja auch Lohnkosten. Ja. Nur wenn das jetzt in großem Maße passiert, dann fehlen diese Lohnkosten dann auch irgendwo bei den Steuereinnahmen, was dann wiederum Rückwirkung hat auf die Sozialausgaben. Ja. Also einfach dieses Bewusstsein auch mitzudenken, zu Ende zu denken, auf dem gesellschaftlichen Level.
Glaubst du an ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Also irgendwo muss das auch finanziert werden, das ist halt der Punkt. Ja, also wenn man jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt, also wir haben ja einige Tests laufen in Deutschland, die erfolgreich auch sind zu dem Thema. Wie konkret das dann finanziert werden soll, wenn jetzt die Steuereinnahmen sinken bei dieser Automatisierung, das ist mir noch nicht ganz klar. Ja. Da muss es auf jeden Fall sehr durchdachte Modelle geben. Da bin ich jetzt auch kein Experte dazu, aber da gibt es auf jeden Fall sehr viel Austausch und Diskussionsbedarf, würde ich mal so sagen. Und wir werden auf jeden Fall irgendein Modell brauchen, das hier eingreift, wenn immer weniger Jobs zur Verfügung stehen, vor allem jetzt im Bereich der geisteswissenschaftlichen Arbeit und im Bereich von Content-Erstellung, weil das auch Domänen sind, die sehr stark durch die neuen Technologien betroffen sind.
Glaubst du, dass das wirklich so eintritt? Also du hast gesagt, Markus ist halt, der führt diesen Diskurs, und du hörst auch, dass bei den Menschen, dass da Verunsicherung ist, aber teilst du auch diese Verunsicherung?
Ich sehe nur gewisse Trends. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, was genau passiert, und ich bin eher ein Optimist. Ich versuche da auch in Richtungen zu denken, die uns da neue Chancen geben, ja, die wir dann aufgreifen. Und genau deswegen bin ich auch mehr einer, der aktivistisch tätig ist und weniger im Hintergrund dann nur laut schreit, ja, sondern ich versuche auch wirklich Dinge in Gang zu setzen, die uns in eine bessere Zukunft bringen. Aber ich sehe durchaus Trends, ich sehe durchaus Gefahren, die bestehen, wenn wir nichts tun, wenn wir einfach nur warten. Und genau da, finde ich, ist es wichtig, dass jeder sich irgendwo selbst auch in die Verantwortung nimmt und nicht einfach nur passiv zuschaut.
Was meinst du genau mit Warten, dass man sich nicht mit der Technologie und mit möglichen Szenarien auseinandersetzt?
Ja, also wenn du jetzt hier in der Content-Erzeugung bist, ja, sei es jetzt als Texter, als Grafiker oder Übersetzer, solche Dinge, ja, dann wird die Technologie auf jeden Fall einen Einfluss haben auf deinen Arbeitsbereich. Das heißt jetzt, wenn es darum geht, dass andere Agenturen günstigere Preise anbieten können, weil sie diese Technologie nutzen, oder dein Arbeitgeber von dir verlangt, dass du mehr leistest, weil es einfacher ist mit dieser Technologie. Und in der Form ist es, denke ich, schon wichtig, dass man zumindest sich diese neue Technologie anschaut und die Potenziale erkennt und auch sieht, wo man wirklich etwas machen kann und sollte, um sich selbst auch im Unternehmen wertvoll zu machen und auch mit dieser Welle auch zu surfen und jetzt nicht irgendwie davon passiv oder negativ beeinflusst zu werden.
Wo wird deiner Meinung nach derzeit die KI überschätzt? In welchen Bereichen, in welchen Tätigkeitsfeldern?
Vor allem, wenn es jetzt darum geht, verlässliche, wiederholbare Ergebnisse zu erzeugen. Und da wird sie absolut überschätzt noch. Also man hat es bei so Chatbots gesehen, die auch ganz vorsichtig mittlerweile angefasst werden. Also auch bei Finanzdienstleistern oder im Medizinbereich, da ist es im Grunde ein absolutes No-Go, solche Technologien zu verwenden, weil sie halluzinieren, weil die Antworten immer wieder anders aussehen, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, zu 100%, dass sie sitzen. Und in gewissen Berufsbereichen ist es undenkbar, dass man sozusagen mit unzuverlässigen Technologien arbeitet. Und das ist ja wohl dann klar geworden, aber es gibt viele andere Bereiche, wo sie durchaus sehr viel Nutzen bringt und sehr viel Zeit spart, ja.
Wie denkst du, entwickeln wir uns als Menschen weiter? Weil man hat ja festgestellt, Menschen, die wir ja zum Beispiel öfter Google Maps verwenden, da nimmt ja dann die Fähigkeit der Orientierung einfach ab. Und was ja jetzt eigentlich schon eher passiert, ist ja eigentlich, dass man so das komplette Denken auslagert und dass man versucht, Entscheidungen auszulagern, obwohl man ja dann am Ende immer noch selbst die Entscheidung treffen muss. Und je öfter man ja das tut, desto schwächer wird ja unter Anführungsstrichen dieser Muskel, weil der immer mehr verkümmert. Siehst du das auch so oder wie denkst du auch, dass sich die Menschheit dann weiterentwickelt, wenn wir immer mehr das Denken auslagern?
Ja, also wir haben jetzt sehr schnell diese Hilfsmittel bekommen und ich denke mal auch, wie immer noch mal die Autos eingeführt worden sind und die Leute dann nicht mehr reiten mussten oder laufen mussten, wird es auch da diesen Moment geben, wo wir diesen Vorsprung auch wieder versuchen so einzuholen, dass wir uns auch wieder Tätigkeiten suchen, die uns fordern. Ja, das heißt jetzt, wenn du jetzt ins Fitnesszentrum gehst und dort dein Workout machst, du wirst ihm auch, glaube ich, auch für den kognitiven Bereich Möglichkeiten geben, wie du auf Basis von den neuen Technologien trotzdem dich weiter forderst, ja, um diese Fähigkeiten weiterhin zu trainieren, weil das ist natürlich sehr wichtig. Also das ist durchaus, denke ich, ein Thema, wenn man das einfach schleifen lässt und dieses Cognitive Outsourcing sozusagen missbraucht und einfach diesen Muskel sozusagen erschlaffen lässt. Aber es gibt ja auch da wiederum Möglichkeiten, wenn man dran denkt, das Thema Human in the Lead, dass sozusagen diese ganzen neuen Technologien uns einen Vorsprung verschaffen, aber trotzdem es immer noch wichtig ist, die Entscheidungen zu treffen, was konkret da nach außen geht, damit es sozusagen immer noch vom Menschen kommt, weil die Verantwortung ja auch nicht an die Maschine abgegeben werden kann. Dementsprechend ist es sozusagen wichtiger, einfach diesen ganzen Scope schneller und besser zu erfassen von diesen neuen Inhalten, die generiert werden, damit immer noch die Verantwortung übernommen werden kann. Und das ist durchaus ein sehr anspruchsvoller kognitiver Teil.
Da würde ich jetzt nochmals tiefer einsteigen bei diesem, sag jetzt mal, kognitiven Fitnesscenter. Ich sehe da, glaube ich, schon ein Problem der Bereitschaft, dass halt viele Menschen das nicht tun und nicht wollen, weil ich glaube, wenn man halt so ins Fitnesscenter geht oder wenn man halt öfter spazieren geht und Sport macht, diese Effekte, die sind ja relativ schnell sichtbar und man fühlt sich halt auch besser. Und ich weiß nicht, ob das auf Kognitivität zutrifft, dass das so greifbar ist für die Menschen, okay, da verbessert sich etwas in dem Bereich.
Ja, es ist immer schwierig zu sagen, wie weit das jetzt in der breiten Masse dann auch wirklich passieren würde. Aber ich denke mir vor allem, die Ergebnisse sind einfach auch ganz verschieden, wenn man das jetzt nutzt oder nicht. Also ich glaube, das lässt sich schon auch messen und erkennen, wenn jemand komplette Entscheidungsprozesse an die KI übergibt und nicht mehr selber darüber nachdenkt, was jetzt konkret hier passiert, im Vergleich zu jemandem, der sich sehr wohl mit der unterliegenden Architektur beschäftigt hat und sehr wohl auch, dass die KI nutzt, um seine eigenen Ideen und Gedanken noch effizienter auf den Punkt aufs Papier zu bringen. Also auch das Thema Filme zum Beispiel. Also man kann ja auch mit KI sehr anspruchsvoll interessante Filme zeigen, aber die Qualität lässt sich schon noch unterscheiden von jemandem, der sich auch über alle Aspekte dieses Filmes Gedanken macht, also Beleuchtung, Szene, Betonung und solche Dinge, als jemand, der einfach nur sagt, okay, KI, mach mir einen coolen Actionfilm. Und das wird irgendwann auch immer klarer sein für Leute, die das dann auch konsumieren. Und dementsprechend werden auch dann Produkte eher bevorzugt, wo mehr Cognitive Load hineingeflossen ist in diese Produkte, als jemand, der diesen Shortcut genommen hat von KI, die nicht wirklich kreativ ist, sondern die einfach nur ein sehr generisches Mittelmaß erzeugt von sehr vielen trainierten Testdaten. Und das wird uns dann auch irgendwie dann auch wieder in einen Punkt bringen, okay, wir können uns jetzt nicht diesen Shortcut auf Dauer erlauben, vor allem wenn es dann auch andere Mitbewerber gibt, die sehr wohl Effort reinstecken. Ja, und das trifft sowohl jetzt im Fitnessbereich zu, als auch im kognitiven Bereich, würde ich sagen.
Glaubst du, dass irgendwann nicht mehr generischer Content rauskommt, obwohl man einfach sagt, mach einen interessanten, spannenden Actionfilm?
Das wird es immer geben, ja. So wie in anderen Bereichen auch, wird es immer, oberflächlichen Content geben, wie es auch bei den Zeitungen ja auch Schmierblätter gibt und solche Dinge, ja, die auch da durchaus noch einen Abnahmemarkt finden. Aber ja, also ich denke, es wird beides geben. Also es wird weder das eine noch das andere, sondern es wird irgendwie beides geben und es werden Menschen einfach gewissen Anspruch haben und andere sind irgendwie, ist mir egal. Ich kann auch mit diesem Schlops sozusagen, wie man ihn auch in der K-Sprache nennt, durchaus meine Unterhaltung finden und ich brauche jetzt nicht etwas, was mich kognitiv fordert.
Wie sieht eigentlich dann so, ich sage jetzt mal, Marketing, Content Creation der Zukunft aus, weil das kann ja hyperpersonalisiert werden, oder? Also wenn du die KI fütterst, der kann ja zum Beispiel deinen Podcast, kann man ja dann ausspielen, dass halt jeder seinen individuellen Podcast von dir bekommt, ja, mit den, der was speziell auf ihn angepasst ist zum Beispiel. Und genauso wird es ja auch bei der Werbung sein. Wie denkst du darüber? Was sind so die Gefahren und die Risiken, die was dadurch entstehen können?
Ja, mit Werbung ist ja nichts Neues. Das passiert ja schon seit einigen Jahren, dass sie personalisiert werden auf verschiedene Zielgruppen. Was natürlich noch ein Schritt drüber ist, dass sozusagen auch auf die Persönlichkeitsprofile des Handynutzers sozusagen noch mehr personalisiert werden wird, wie man es jetzt vielleicht auch erleben wird, wenn das dann doch mehr in die Gänge kommt bei OpenAI zum Beispiel, also bei diesen ganzen Freemium-KI-Lösungen, wo der Nutzer das Produkt im Grunde ist. Da werden wir das auf jeden Fall beobachten. Und das kann natürlich auch als etwas Positives verkauft werden, gebrandet werden. So, ja, man will ja im Grunde die Bedürfnisse noch besser befriedigen von den Nutzern. Natürlich ist es ja auch nur teils wirklich so, weil Bedürfnisse können auch erzeugt werden, die gar nicht wirklich vorher da waren. Ja. Und dementsprechend wird auch das Konsumverhalten dann in Richtung manipuliert und gesteuert, wie es vielleicht gar nicht wirklich natürlicherweise da wäre, ja, aber das ist auch jetzt nichts, was jetzt neu ist. Ja, was das betrifft, werden wir das auf jeden Fall erleben. Was war die andere Frage? Das habe ich vergessen.
Ja, also wie sich diese, also ich sage jetzt mal, Hyperpersonalisierung zuspitzen wird, weil ja, diese Personalisierung hat schon früher gegeben. Aber zum Beispiel kann ja jeder Audioinhalt, jedes Video könnte ja, wenn man die Interessensfelder oder die Geschmacksrichtung der Menschen kennt, ja noch individueller zugeschnitten werden. Also da gibt es halt einen Podcast von dir und 1000 ZuhörerInnen bekommen quasi 1000 individuell angepasste Folgen von dir, die was halt genau auf den Geschmack und genau auf die Erfahrungswerte von den persönlichen Menschen angepasst sind. Und
Ja, ich denke mal, bis zu einem gewissen Grad ja, vor allem wenn es darum geht, ich will etwas lernen. Ich will einfach nur das Wissen so bekommen, dass ich es einfach schnell verarbeiten kann. Aber ich denke mal, auf anderen Bereichen wird es sehr viel Bedarf immer noch geben nach authentischem Content. Und das ist nicht immer das, was einem am besten schmeckt. Ja, also da braucht es, denke ich, schon auch diese Würze, weil sonst wird es fad. Ja, wenn ich immer nur das so kriege, wie ich es irgendwie gewohnt bin, dann ist es irgendwie einfach Warmdusche. Und man braucht irgendwann mal einen kalten Strahl, damit ich irgendwie auch in neuen Bahnen denke. Und das ist dann diese Inspiration, die durch originelle, authentische Inhalte kommt, die eben nicht personalisiert sind.
Welche KI, denkst du, ist so am kritischsten gegenüber unseren Meinungen? Weil mir kommt, also ChatGPT ist ja immer so, da findet ja alles super, was du so schreibst. Und da gibt's ja schon, ich würde jetzt mal sagen, unterschiedliche Personalities. Claude ist irgendwie so der Techniker, der baut gern. Wie denkst du, oder was ist so die KI, die was quasi am kritischsten gegenüber dem Menschen ist, wenn man mit ihr spricht, kommuniziert, wenn man so möchte?
Also ich glaube, wir dürfen uns da nicht dieser Illusion irgendwie verfallen, dass es eine KI gibt, die uns nicht zufriedenstellen möchte. Also das trifft, glaube ich, auf alle zu. Also alle KIs, die wir aktuell nutzen, weil das ist ja auch irgendwie das Modell dahinter, dass sie darauf basiert, welche Wahrscheinlichkeit es hat, dass wir diese Art von Antwort uns erwarten würden. Ja, dementsprechend muss man die KI dazu primen, dass sie eine kritische Antwort gibt, und dann macht das die KI auch nur deshalb, weil sie sich hofft, dass wir dann zufrieden sind. Ja, also sich darauf zu verlassen, dass man eine Kontra bekommt von einer KI einfach so, das wird mit den aktuellen Modellen nicht möglich sein, weil die genau darauf aufbauen, dass sie eben genau das geben. Ja, da wird es vielleicht immer noch eine andere Architektur brauchen, wo die KI wirklich kritisch dem Menschen gegenüberdenkt und anders trainiert wurde vor allem. Ja, weil aktuell ist es ja so, dass die KIs auf Basis von Belohnungen trainiert wurden, dafür, dass sie eine Antwort geben und nicht darauf, dass sie eine richtige Antwort geben. Ja, und dadurch kommen ja diese ganzen Halluzinationen. Ja. Also wie es ein sehr übereifriger Praktikant, der niemals zugeben würde, dass er falsch liegt, ja, auch wenn er einen richtig dummen Fehler macht.
Wann würdest du sagen, ist die Menschheit falsch abgebogen? Also wann würdest du sagen, das ist ein sehr, sehr kritischer Punkt in der Entwicklung Mensch und KI?
Das ist eine sehr vage Frage, würde ich mal sagen, weil es gibt sehr viele mögliche Szenarien auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Welche Ebene wäre jetzt interessant für dich?
Beeinflussung von persönlichen Entscheidungen, würde ich sagen. Also ich glaube, dass das eins der am nächstliegendsten Herausforderungen sein könnte.
Ja, also wenn wir uns einfach selber wirklich ins Knie schießen, ja, mit Sachen, die wir einfach nicht mehr selbst verantworten, wenn wir die komplette Verantwortung über die Gesellschaft einer KI überlassen, ohne dass da noch ein Human Delete bleibt, der das im besten Wissen und Gewissen für unsere Zivilisation trifft, für unsere Gesellschaft trifft. Ja. Wenn wir sozusagen eine KI als Präsidenten wählen, die auf einer Technologie basiert, die wir selbst nicht verstehen und wo wir selbst auch keine Ahnung haben, ob es überhaupt in die Richtung geht, die für uns relevant ist und nicht jetzt einfach nur für die KI, die am liebsten einfach hunderte Datenzentren bauen würde.
Ich habe mal gelesen bei Harari, dass er, ich sage jetzt mal, Demokratien weniger gefährdet sind wie Autokratien hinsichtlich KI, weil bei der Autokratie sich ja alles auf eine Person zuspitzt und man sich da eigentlich, der Autokrat oder die Autokratin, sich nur mehr auf diese eine Meinung der KI stützt und das dann eben sehr, sehr gefährlich sein könnte und die Demokratie da eher bessere Basis, ein besseres Fundament hat. Teilst du diese Meinung von Harari?
Es hängt immer von der Gesellschaft ab, wie aufgeklärt die Gesellschaft ist. Und wenn es eine Gesellschaft ist, wo die kommerziellen Interessen im Vordergrund stehen, gibt es natürlich auch sehr viel Meinungsbeeinflussung durch die Medien. Und das heißt nicht immer, dass es quasi die bessere Form wäre, ja, die bessere Form wäre. Es gibt, denke ich mal, autokratische Systeme, wo das Individuum gesünder lebt als in gewissen demokratischen Systemen. Ja, ich kann jetzt das nicht quantifizieren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das, wenn man das jetzt wirklich nüchtern messen würde, in manchen Ausnahmefällen zutrifft.
Hm. Denkst du, dass es noch ein weiteres politisches System braucht oder welches politische System könnte eigentlich aus der aktuellen Zeit heraus entwickelt werden?
Was ich spannend finden würde, wenn es mehr in eine basisdemokratische Richtung gehen könnte, dass sozusagen auch die Politiker irgendwo von den einzelnen Bürger irgendwo mit geratet werden können, aber eben auch Richtung KI gehend, aber dem auch nur vorausgesetzt, dass sozusagen der Bürger ein aufgeklärter Bürger ist, ja. Also aktuell ist es ja so, dass wir Interessensvertreter haben, die immer eine Kompetenz beweisen oder sich zumindest nachsagen lassen. Also wie man das bemisst, ist immer noch schwierig. Und wir uns dann darauf vertrauen, dass er oder sie die Entscheidung im besten Wissen und Gewissen für uns trifft. Wenn die einzelnen Bürger durchaus durch die neuen Technologien, durch Internet und so weiter und auch durch selbstkritische Prozesse in der Lage sind, Entscheidungen auch mitzugestalten, die für die ganze Gesellschaft nötig sind, so nach dem Vorbild der Schweiz, ja, wo ja im Grunde auch sehr viele Volksabstimmungen einige, sag ich mal, gesellschaftsschädliche Prozesse gestoppt haben, ja, wo viel mehr Autonomie den einzelnen Bürgern zugestanden wird. Ich glaube, da wäre schon eine Chance, so zumindest, dass diese neuen Technologien uns bieten können. Aber das muss natürlich auch sehr kritisch bearbeitet werden und auch da muss sehr viel Diskurs passieren, weil natürlich die breite Masse immer noch sehr manipulierbar ist durch die Technologien und das auch in eine sehr falsche Richtung laufen könnte, wenn man so quasi die Popular Vote dann entscheiden lässt über die Freiheiten des Einzelnen.
Wann hast du dich eigentlich zuletzt so dabei ertappt, dass du beeinflusst worden bist? Weil das ist ja, also was, man muss ja, wie du sagst, man muss aufgeklärt sein, man muss selbstkritisch sein, man muss selbstreflektiert sein, aber trotzdem, obwohl man vielleicht kritisch ist und selbstreflektiert und selbstkritisch und kritisches Denken praktiziert, tappt man ja trotzdem immer noch in die Falle.
Ja, das passiert mir eigentlich regelmäßig, also auch wenn ich mich einfach mehr mit Themen auseinandersetze und dann weiter recherchiere und dann auch auf gewisse Dinge draufkomme, die ich einfach übersehen habe. Also Blindspots passieren mir auch ständig, auch das Thema Datenschutz und solche Dinge. Und dafür braucht es dann einfach diesen Austausch, finde ich, auch mit anderen Menschen, die in ähnlichen Prozessen sind, auch in ähnlichen Positionen sind beruflich, um sich da wirklich wach zu halten. Also da reicht jetzt nicht, dass man sich diese YouTube-Videos online anschaut, sondern da hilft es durchaus, dass man sich diesen Themen auseinandersetzt, die unbequem sind. Ja, zum Beispiel das Thema EU-AI-Act, das hat durchaus eine tiefere Begründung. Ja. Und wenn man sich das mal genauer durchliest und woher das eigentlich gekommen ist und welche Vorfälle es schon gab mit Haftbefehlen in der EU, die aus den USA gekommen sind und solche Dinge, dann wird man schon ein bisschen wacher und schaut sich solche Sachen auch noch ein bisschen genauer an und nimmt nicht nur immer das, was jetzt aus den amerikanischen Medien kommt oder aus amerikanischen YouTube-Videos kommt, weil denen ist ja das relativ egal, was jetzt so die europäischen Werte betrifft, die wir hier haben, die durchaus eine sehr wichtige Rolle spielen und die auch ein Schatz sind, den wir uns unbedingt bewahren sollten.
Was meinst du konkret mit dem Haftbefehl? Also was ist da genau vorgefallen?
Also es gab Vorfälle von Individuen, die in den USA ausgeforscht worden sind und dann hat man Zugriff auf den Chatverlauf von ChatGPT durchgesetzt und hat dann auch auf Basis von diesen Daten, die von diesen Personen in den Chat eingegeben worden sind, dann Beweise gesammelt und die dann auch zu dem Haftbefehl geführt haben. Also das, was du hier in deinen lieben Chatty eingibst, ist weder in den USA noch in der EU sicher. Ja? Also auch europäische Datenzentren von amerikanischen Firmen sind nicht davor geschützt durch den Cloud Act sozusagen, das amerikanische Gerichte sozusagen Zugriff drauf bekommen. Ja. Also das bleibt im Grunde nur noch der lokale Server sozusagen, um sich dem komplett zu entziehen. Oder komplexe juristische Systeme, die auch gerade in Entwicklung sind, die uns komplett abschotten von amerikanischen Zugriffen. Ja. Und ja, das sollte man sich einfach bewusst werden. Da gab es einfach schon erste Präzedenzfälle, die europäische Unternehmen richtig wachgerüttelt haben, um diese Datensouveränität zu behalten und nicht im Zweifelsfall von Herrn Donald Trump dazu genötigt zu werden, Daten freigeben zu müssen.
Wem oder was vertraust du noch und warum?
Ja, also im Grunde ist es sozusagen hier wichtig, dass man einfach, wenn man Daten irgendwo eingibt, sich bewusst ist, welche Daten und wie man die eingibt. Also man kann ja auch es vermeiden, dass man jetzt hier Gesundheitsdaten oder personenbezogene Daten in einem öffentlichen Chat eingibt. Ja. Und das alleine ist schon mal ein guter erster Schritt. Oder dass man einfach in jedem Chat-Tool es ausschaltet, dass die Daten für das Training verwendet werden. Das ist auch etwas, was die meisten noch nicht mal machen. Und das kann man jetzt in Claude, das kann man in ChatGPT, das kann man jetzt in Gemini einstellen, dass man einfach diesen Haken aufsetzt. Ja. So, und das ist alleine schon mal eine kleine Maßnahme, die sehr viel bewirkt, damit in diesen Trainingsdaten das nicht irgendwann, dass nicht 2 Jahre später auftaucht, was jetzt der Unternehmensumsatz von meiner Firma war. So, und Vertrauen, ja, Vertrauen im Endeffekt kann man nur an die eigene Kompetenz, sage ich mal, und das auch wieder immer bis zu einem gewissen Grad, weil diese Blindspots hat jeder. Ja, aber ja, also deswegen ist auch mir oft lieber, einfach das persönliche Gespräch zu führen, als alles online zu machen, weil ja, alles, was irgendwo online über den Deich läuft, so wie auch jetzt dieses Gespräch gerade, kann wieder irgendwo von irgendwem ausgelesen und ausgewertet werden und man weiß es einfach nicht, wozu die Daten genau verwendet werden, also zumindest nicht als Konsument.
Wie würdest du deine Selbsteinschätzung betrachten? Weil ich glaube, das ist ja, also mir kommt schon vor, dass viele Menschen immer mehr Selbstzweifel haben, eben auch aufgrund der KI, weil natürlich Wissen überall zugänglich ist. Gab es schon vorher mit Google, aber jetzt ist es halt nochmals in einer ganz anderen Form möglich. Und dann kommen ja immer mehr Selbstzweifel. Kann ich das überhaupt, was ich gedacht habe, dass ich es kann? Und irgendwie ist so ein Wettrennen auf einmal gegen die KI, wo man sich denkt, wo man immer mehr Blindspots dann entdeckt. Okay, da muss ich noch mithalten, da muss ich besser werden. Vor allem, man führt jetzt ein Wettrennen gegen eine Maschine, die was 24 Stunden arbeiten kann, was ja auch ein Problem ist. Die körperlichen Fähigkeiten wurden ja schon von Robotern zu einem gewissen Teil abgenommen, jetzt auch noch die kognitiven Fähigkeiten, das Rennen, was man nicht gewinnen kann, meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
Es gibt gewisse Bereiche, die die KI auf jeden Fall nicht so schnell einnehmen wird oder gar nicht. Ja. Und ich glaube, darauf sollten wir auch mehr einen Fokus setzen, weniger auf diese Bereiche, wo die KI sehr gut drin ist, uns zu ersetzen. Ja, also ich glaube, jetzt im Bereich von Sprachübersetzung, da muss man sich nichts vormachen, weil das ist das Language Model, was uns hier sozusagen diese Aufgabe abnehmen wird. Aber es gibt durchaus noch sehr viele Bereiche, die, sag ich mal, Menschen unbedingt benötigen, sei es jetzt in sozialen Berufen oder in sehr haptischen Berufen, wo ein Roboter nicht so schnell hier, weiß nicht, ein Rohr reparieren könnte irgendwo, ja. Und in diesen Bereichen, ich glaube, da kann man sehr viel Selbstbewusstsein aufbauen, auch der neuen Technologien gegenüber. Und auch jetzt, wenn es darum geht, Kreativität zu nutzen, um mehr Outputs und noch höher qualitativen Output zu erzeugen, dann macht es schon Sinn, wenn man diese neuen Technologien auch mitnimmt und darauf aufbauen, seine eigene Kreativität einfach noch besser zum Ausdruck zu bringen. Ja, also das einfach so wirklich als ein Werkzeug zu sehen, das einem einfach mehr ermöglicht und noch tiefer die Gedanken und Vorstellungen ausdrücken kann. Und das nicht einfach nur abzugeben. Ja. Also die Human in the Lead ist, glaube ich, so dass das Stichwort, das immer wieder fällt, dass man sozusagen nicht jetzt sich irgendwo nach hinten gestellt fühlen muss, sondern mit etwas, ja, Vorbereitung und sich mit der Auseinandersetzung durchaus gut vorne bleibt und vor allem auch vielen anderen Menschen, wenn man so ehrlich ist, vorne bleibt, die das eben einfach nicht nutzen und einfach denken, sie können dem einfach entgehen oder es einfach vorbeiziehen lassen, was eben nicht passieren wird.
Eine Frage habe ich noch, Thomas. Was möchtest du noch sagen?
Ich würde mich freuen, wenn viel mehr Menschen sich diesen Dingen stellen und ein offenes Gespräch dafür suchen. Und wir haben auch einmal in der Woche, donnerstags um 8 Uhr morgens in Tirol, irgendwo einen Stammtisch. Ja. Jetzt mittlerweile dreimal im Monat in Innsbruck. Wir sind jetzt auch schon in Kufstein vertreten. Es wird viele andere Orte geben, in denen das zur selben Zeit, Donnerstag, 8 Uhr passiert. Und das ist irgendwie auch ein Versuch, möglichst niederschwellig und möglichst auch einfach zu merken, ein Format in die Welt zu bringen, das speziell in Tirol, wo man sich über diese Dinge austauschen kann, die wir heute besprochen haben.
Danke dir. Also ich hoffe natürlich, dass viele deinem Wunsch folgen und ja, viele auch zum Event kommen und dann eben auch eine gewisse Aufklärung erfahren. Und wie heißt die Seite? KIN.at?
Genau, so KI Innsbruck, also KIN mit Doppel-N.at. Und dort findet man auch die nächsten Locations, weil der Termin steht fest.
Super, wunderbar. Thomas, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke für das Interview.